NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der 7. von 14 Folgen aus dem Roman Halbinsel von Christine Bielkau. Annette und Lynn räumen zusammen Lynns Wohnung in Berlin aus. Lynn ist Mitte 20 und hatte schon einen gut bezahlten Job in der Umweltbranche. Nach einem Zusammenbruch hat sie ihn hingeworfen und zieht wieder nach Hause. Sie spricht nicht viel. Annette sieht es nicht gern, dass sich ihre Tochter so zurückzieht. Sie möchte wissen, wie es weitergeht und macht gesprächsweise Druck. Dabei macht sie sich selbst Vorwürfe, Lynn so zu stressen, ihr die Zeit nicht zugestehen zu können, aus der Krise wieder herauszukommen. Sie denkt oft an das, was Johann, Lynns früh verstorbener Vater, dazu sagen würde. Er wäre in der aktuellen Situation mit Sicherheit deutlich entspannter. Hören Sie wieder Isabel Redfern.
Während Lynn Bücher in Kartons räumte, wickelte ich in der Küche Geschirr in Zeitungspapier. Diese kleine Sammlung aus Tellern, Bechern, Schalen und Tassen. Nur das, was wir für unser Abendessen brauchten, ließ ich stehen. Die Magnetwand schlug Lynn in ein Bettlaken, band sorgsam Paketschnur herum und stellte sie in den Flur. Lynns Nachmieter hatte mit ihr verabredet, den Kleiderschrank und das Bett mit der Matratze zu übernehmen, für eine faire Summe. Auch die Bücherregale würde er behalten. Er hatte die Wohnung und das Inventar nur während eines Videocalls gesehen, als Lynns Nachbarin ihn mit dem Handy in der Hand herumgeführt hatte. Er zog aus Vilnius nach Berlin. Die Firma, bei der er anfangen würde, zahlte die Miete. Lynn hatte das alles organisiert. Den Verkauf ihrer Möbel, den Kontakt zum Nachmieter, die Formalitäten mit der Wohnungsverwaltung. Während ich gedacht hatte, sie würde träge in ihrem Zimmer herumliegen und nichts tun, hatte sie alle diese Dinge in Berlin geregelt. Wir hatten in wenigen Stunden ihre Sachen eingepackt und beschlossen, am nächsten Tag die Kartons und übrigen Möbel in den Van zu laden, danach in der Nähe in einem Café etwas zu essen und am Mittag zurückzufahren. Gegen Mitternacht putzte ich Zähne, stellte mich dabei ans offene Fenster. Lynn saß auf einem Kissen auf dem Boden. Neben ihr brannte ein Windlicht, von draußen waren Stimmen und Musik zu hören. Irgendwo schien ein Kleinkind jämmerlich zu weinen. Ich hörte genauer hin, es klang herzzerreißend. Ich wartete, ob es endlich aufhören würde, ob jemand zum Trösten käme. Dann ging das Klagen in Fauchen über. Es war Katzengeheul. Lynn aß Erdbeeren mit Joghurt. Hin und wieder leuchtete eine Nachricht auf ihrem Telefon auf. Ich sagte, ich ginge ins Bett und legte mich im Nebenzimmer hin. Später wurde ich wach. Lynn öffnete über uns das Fenster und schlüpfte unter die Bettdecke. Eine Weile blieb sie still liegen und ich tat, als würde ich schlafen. Dann rutschte sie nah an mich heran, lehnte ihren Kopf gegen meine Schulter. Als wir zu Hause ankamen, war es spät und längst dunkel. Ich schlief bis in den Mittag hinein, stand auf und kochte Kaffee. Mit dem Becher in der Hand setzte ich mich auf eine Treppenstufe der Veranda. Mein Blick fiel sofort auf das Beet. Hortensien waren gepflanzt worden, auch einige andere Stauden. Alles sah dicht und satt, grün und bunt aus. Sogar die zerdrückten Margeriten hatten sich erholt. Ich sah hinüber in den Garten nebenan. Ein Stück vor der Sauna war ein Quadrat aus der Erde gehoben worden. Tatsächlich, ein Bassin baut er jetzt auch noch. Noch immer hatte mir der Mann keine Mail geschickt zu der Hotelsache. Vielleicht war es ein gutes Zeichen, dass ich nichts mehr von ihm hörte. Die Angelegenheit hatte sich als Irrtum erwiesen. Die Kosten für die Ausbesserungen im Saal und die Restaurierung des Bildes waren anders verrechnet worden. Zumindest versuchte ich mir das einzureden. Ich hatte mir seine Telefonnummer, aber nicht seinen Namen notiert. Ich gab die Nummer in das Suchfenster ein, um noch einmal nachzulesen, wie die Firma hieß, von der aus er angerufen hatte. Es handelte sich um eine Holding. Ich schaute mir ihren Webauftritt an. Viel war nicht zu erfahren. Eine Reihe von Tochterfirmen verschiedener Branchen waren aufgeführt. Lebensmittel, Energie und Landwirtschaft, Baustoffe. Unter dem Punkt Sustainability ging es um gemeinnützige, nachhaltige Projekte und Kooperationen, für die sich der Konzern einsetzte. Ich überflog die Informationen und klickte auf die Links. Einer davon führte zu der Umweltberatung, für die Lynn gearbeitet hatte. Deren Webauftritt hatte ich mir bereits angeschaut, damals, nachdem Lynn mir von ihrer Jobzusage erzählt hatte. Vorgestellt wurden Aufforstungsprojekte in verschiedenen Regionen, darunter Rumänien, Indonesien, Peru. Es ging um Naturschutz, Artenvielfalt, Wildschutz. Auch neu geplante kleinere Initiativen in deutschen Regionen, in Brandenburg, Thüringen und im Schwarzwald wurden erwähnt. Ich forschte weiter und entdeckte, dass zur Holding ein Hotelverbund gehörte, zu dem auch das Haus zählte, in dem Lynns Tagung stattgefunden hatte. Die Website des Hotels wirkte geschmackvoll und zurückhaltend. Ich klickte durch die Fotogalerie mit den Bildern von Salons, Zimmern und Suiten, dem Restaurant und dem Park, dem Gemüsegarten und den Gewächshäusern, alles begleitet von freundlicher Klaviermusik. Die taubenblauen und mattgrauen Wände, die antiken Möbel in dunklem Holz. Die Fotos erinnerten mich wieder an die Stimmung von Hammershøis Gemälden, an das stille Warten. Ich dachte an den Vormittag, als ich allein im Foyer gestanden und mich darum bemüht hatte, Lynns Sachen aus ihrem Zimmer zu holen. Das Hotel hob hervor, wie wichtig ihnen Nachhaltigkeit war. Wir beziehen Erzeugnisse aus der Region. Sie boten Workshops an, wie man einen Küchengarten anlegte, wie man richtig kompostierte und wie man Wildkräuter erkannte, trocknete und verwendete. Außerdem organisierten sie Waldexkursionen als Stress Relief und Creativity Boost, wie dort stand. Ich schaute mir die Zimmerpreise an. 400 Euro pro Nacht und aufwärts. Ein verlängertes Wochenende mit Workshop zum Thema Der perfekte Kompost, 1.700 Euro. Auf einem Foto war der hintere Bereich des Festsaals zu sehen. An der Wand, wo das Podium gestanden hatte, hing ein großes Bild. Wahrscheinlich war es das Kunstwerk, von dem der Mann am Telefon gesagt hatte, es müsse restauriert werden. Ich betrachtete es genauer. Die Baumstämme, das Laub und der Himmel waren in teils kräftigen, teils durchscheinenden Farben gemalt, grün in vielen Schattierungen, das Licht in den Wolken eindrucksvoll lebendig. Das Bild war riesig, 1,5 mal 2 Meter, schätzte ich. Die Leinwand hing ohne Rahmen an der Wand. Ich machte einen Screenshot, öffnete ein neues Browserfenster, gab umgekehrte Bildersuche ein und lud den Ausschnitt hoch. Lynn hatte mir das einmal gezeigt. Die Suche ergab tatsächlich einige Treffer, darunter der Link zu einer Auktion, auf der das Bild vor Jahren versteigert worden war. Ich klickte auf die Seite. Thinning Forest hieß das Werk. Mischtechnik aus Aquarell, Acryl und Kohle auf Leinwand. Für 75.000 Dollar war es versteigert worden. Ich gab den Namen der Künstlerin ein. Sie war vor einigen Jahren verstorben, hatte in Maine gelebt, eine Tochter großgezogen. Wie es schien, hatte sie sich in einer ganzen Reihe von Bildern mit Wäldern beschäftigt. Einige ihrer Werke gehörten zu den Sammlungen kleinerer Museen. Mehrere Magazine hatten über die Künstlerin berichtet. Ich kehrte zurück zum Auktionshaus. Thinning Forest. Keine 3 Millionen, keine 500.000. Doch, was half es? 75.000 Dollar waren mehr als genug, um mich zu beunruhigen. Immerhin hatte ich in einem der Aktenordner endlich die Versicherungspolice gefunden und in den Kontoauszügen nachgesehen. Der Beitrag war Anfang des Jahres abgebucht worden. Griffbereit, für alle Fälle, hatte ich die Unterlagen oben in die Schublade gelegt. Wonach bemaßen sich die Kosten einer Restaurierung, fragte ich mich. Zählte nur der Arbeitsaufwand oder berechnete man ihn in Relation zum Wert des Werkes? War es möglich, dass sich der Schaden an einem Bild nicht vollständig beheben ließ? Würde es dadurch an Wert verlieren? Und wäre das ein Verlust, den ich ebenfalls begleichen müsste? Ich hatte keine Ahnung von diesen Dingen. Lynn hatte aus dem Keller zwei weitere Kartons geholt und ausgeräumt. Alte Magazine, einige Mappen mit Notizen und Seminararbeiten. Es waren überwiegend Sachen aus meiner Jugend- und Studienzeit, die ich aufbewahrt hatte. In aller Ruhe schien Lynn mein früheres Leben unter die Lupe zu nehmen. Zwischendurch hielt sie etwas hoch und sagte, »Guck, eine Mathearbeit von dir. Und noch eine. Du hattest in beiden eine 5-. Oder, interessant, deine Seminararbeit. Ziemlich viele Tippfehler.« Sie schien sich darüber zu freuen. »Und bei mir warst du so streng«, sagte sie. Ich war unsicher, ob mir das nicht etwas zu weit ging. Sie hätte mich zumindest fragen können. Außerdem, streng, was sollte das heißen? Hatte sie mich wirklich so wahrgenommen? Ich konnte mich nicht daran erinnern, streng gewesen zu sein. Ich hatte aufmerksam hingesehen, wie es bei ihr in der Schule lief. Das schon. Vor allem, um hilfsbereit zu sein. Ich hatte Titel aus der Stadtbibliothek für sie ausgeliehen, hatte ihr früh erklärt, wie wichtig der Abischnitt werden konnte, dass er die Weichen dafür stellte, wo sie einen Studienplatz bekommen würde, dass sich auch die Chancen auf Stipendien vergrößerten, dass finanzielle Förderung für uns wichtig sein würde. Johanns Eltern hatten Lynn hin und wieder Geldgeschenke gemacht, aber mit dem Studium stand ich im Großen und Ganzen allein da. Ich hatte darüber nachgedacht, wie sehr es mir selbst früher geholfen hätte, wenn meine Eltern sich für meine Schulnoten interessiert hätten. Sie hatten beide kein Abitur, hatten nicht studiert. Von Uni-Zulassungen, Stipendien oder Auslandssemester hatten sie keine Ahnung gehabt. Ich hatte das alles nach und nach allein herausfinden müssen. Bei Johann lief es anders. Wir waren kaum ein Jahr zusammen, da bekam er die Zusage für ein Stipendium, für das er sich lange zuvor, als wir uns noch nicht kannten, beworben hatte. 2 Auslandssemester in North Carolina, Duke University. Als er dort studierte, telefonierten wir jede Woche. Wir hatten seit kurzem E-Mail-Accounts, die wir selten benutzten, und schrieben uns noch Briefe. Als er nach 10 Monaten zurückkam, hatte sich nichts verändert zwischen uns. Wir waren zusammen. Wir gingen auf Konzerte, rauchten Cloves, zogen in die kleine Wohnung um die Ecke vom Theater. Lynn legte sich auf das Sofa, ein altes Magazin in der Hand. Es war eine Ausgabe der Mädchen. Die Zeitschrift hatte ich damals mit 14, 15 Jahren gelesen. Es ging um Mode und Schminken, um Musik, Jungs und soziale Themen. Beauty-Kalender. Welcher Lidschatten zu welcher Jahreszeit? Las sie vor. Antwortete ich. Die Erdbeerdiät für deinen Freibad-Body. Sie schien sich zu amüsieren. Ich weiß, wehrte ich ab. Ihr gnadenloser Blick darauf, was ich als junges Mädchen konsumiert hatte, war mir unangenehm. Ich hatte die Hefte aus einer Art Loyalität zu meinem Teenager-Ich aufbewahrt, weil sie damals kostbar für mich gewesen waren. Einmal im Monat hatte ich mir eine Ausgabe aussuchen dürfen. Jedes Heft war für mich eine Flucht gewesen, während einer Phase, in der die Stimmung zu Hause bedrückend gewesen war. Mein Vater hatte sich damals verschuldet, um ein marodes Taxiunternehmen zu kaufen. Mit dümmlicher Werf hatte er es für einen ziemlich guten Deal gehalten. Am Ende hatte das ihn und meine Mutter in eine Privatinsolvenz getrieben. Wirtschaftswundergrößen waren, hatte Johann das Verhalten meines Vaters genannt, als ich ihm irgendwann davon erzählte. Meine Mutter hatte an der Abendschule einen Buchhaltungskurs belegt und stundenlang am Küchentisch gesessen, um das Durcheinander an Papierkram zu ordnen, das mein Vater hinterließ. Einnahmen, Ausgaben, Belege, Rechnungen. Ich erinnerte mich an das Geräusch ihres Olympia-Tischrechners. Später, ich war gerade volljährig, ließ sie sich von meinem Vater scheiden, suchte sich eine Stelle als Buchhalterin bei einem Steuerberater und bekam gerade noch genug Arbeitsjahre für die Rente zusammen, um nicht tief in die Altersarmut zu sinken. Im Prinzip hatte sie vorher jahrelang umsonst für meinen Vater gearbeitet. Ich setzte mich neben Lynn, schaute ihr zu, wie sie durch das Heft blätterte. Ich las die Floskeln, mit denen Mädchen erklärt wurde, wie sie sich schminken und wie sie hungern sollten, um Jungs zu gefallen, um sich selbst zu gefallen, um allen zu gefallen. Dieser frische Blick auf die Worthülsen und die Wiederbegegnung mit mir selbst, der 14-Jährigen, die diese Magazine geliebt hatte, machte mich beklommen. Lynn blätterte weiter. Das Foto einer jungen Robbe war zu sehen, die Barthaare, das Fell, die großen runden Augen. Der Todeskampf der Robbenbabys, las sie vor. Es ging um das Sterben der Tiere an der Nordsee. Ich konnte mich an die Reportage erinnern. Ich war damals so empört und betroffen gewesen, dass ich der Aufforderung der Redaktion nachgekommen war und dem Umweltminister einen Protestbrief geschrieben hatte, Dr. Klaus Töpfer. Das linierte Papier, der GH-Füller, meine schnörkelige Teenager-Schrift. Ich sah es genau vor mir. Die Jungtiere waren damals so zahlreich durch die Verschmutzung der Meere gestorben. Die Gifte hatten sie geschwächt und anfällig für Krankheiten gemacht, wurde vermutet. Nun ging es darum, vom Minister zu fordern, er solle endlich Gesetze schaffen, die das Verklappen von Chemieresten, Klärabfällen und anderem Sondermüll in die Nordsee verbieten würden. Von wann ist die Ausgabe? Fragte ich. Anfang Juni 1988, antwortete Lynn. Ich erzählte ihr von meinem Brief. An unserer Schule wurden Unterschriftenlisten herumgereicht. An vielen Orten fanden Demos statt. In den Medien gab es viel Aufmerksamkeit, Umweltverschmutzung. Auf einmal war dieses Wort überall. Tote Robbenbabys, sagte Lynn. Da fühlen die Leute was, anders als bei Zahlen und Diagrammen. Ich griff nach einer weiteren Ausgabe. Manche Details verbanden sich sofort mit Erinnerungen. Das Set Tarotkarten aus dünner Pappe, mit dem eine Freundin und ich uns Fragen an die Zukunft gestellt hatten. Eine Modestrecke, in der ein Mädchen geringelte Overknee-Strümpfe trug, weshalb ich mir diese Strümpfe dringend gewünscht hatte. Und gleich nach den Strümpfen eine große Geschichte über die Zukunft des Planeten. Apokalyptische Bilder, Illustrationen von brennenden Wäldern, aus denen Tiere flüchteten, von Häusern, die in Flutwellen untergingen, von vertrockneten Steppen, auf denen nichts mehr wuchs. Das droht uns in 50 Jahren, lautete die Titelzeile. Anlass war eine Studie gewesen über den Anstieg von Treibhausgasen durch fossile Brennstoffe und die Konsequenzen für die verschiedenen Regionen der Erde. Und wie ich mich an diese Geschichte erinnerte, an die Überforderung und Panik, die diese Bilder in mir ausgelöst hatten damals, allein in meinem Jugendzimmer. Eine Ausweglosigkeit, die mich erstarren ließ. Doch irgendwann hatte die Angst nachgelassen, weil ich mich mit der Annahme beruhigte, dass die Welt ein solches Szenario nicht zulassen würde. Die Welt, das waren für mich die Erwachsenen gewesen. Wer würde eine solche Horrorzukunft einfach so geschehen lassen? Das wäre ja Wahnsinn, hatte ich gedacht. Ich betrachtete das Mädchen auf dem Cover. Ein Lächeln, schneeweiße Zähne, die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, Ohrringe in Form von leuchtend roten Kirschen. Levin stand im Garten und hängte mit dieser Ruhe und Langsamkeit, die ich einige Male an ihm beobachtet hatte, weiße Tischwäsche und Geschirrtücher, Leinenservietten und spitzen Taschentücher auf. Altmodische Teile mit Blütenmuster und Initialen bestickt. Wie aus einer Aussteuer von vor über 100 Jahren, der Inhalt einer großen Bauerntruhe. Wahrscheinlich kamen die Sachen wieder aus einer ihrer Haushaltsauflösungen. Danke für das schöne Beet, sagte ich. War mir eine Freude, antwortete er. Bis bald. Ja, gern, sagte er. Ab morgen arbeite ich zweimal die Woche beim Bäcker, sagte Lynn, während sie Einkäufe hereintrug. Sie war beim Baumarkt gewesen, hatte sich mein Auto geliehen. Sie holte zwei Farbtöpfe aus einer großen Tüte, dazu eine Rolle, Pinsel, Abdeckfolie und eine kleine Plastikwanne. »Wie, was meinst du damit?«, fragte ich. Sie sah mich verwundert an. »Wie, was meine ich damit?« »Arbeiten? Beim Bäcker?«, wiederholte ich. »Bei Diekmann, hier im Ort.« »Du meinst, an der Theke verkaufen?« »Genau, erstmal 10 Stunden die Woche.« »Vorübergehend? Ist das eine Urlaubsvertretung oder sowas?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, keine Vertretung. Ich will da fest arbeiten. In 1-2 Monaten kann ich auf 25 Wochenstunden gehen.« Ich verstand nicht, warum es ihr auf einmal wichtig schien, irgendeinen beliebigen Job anzunehmen. Von mir aus war das nicht notwendig. Vorübergehend kamen wir beide so zurecht. Regelmäßig beteiligte sie sich an den Einkäufen, das half mir schon. Außerdem, wenn sie nach einem Job suchte, warum nicht etwas, das ihren Fähigkeiten entsprach? Ist das eine gute Entscheidung, in einer Bäckerei anzufangen? Was ist nicht in Ordnung mit einer Bäckerei? Nichts. Ich meine, alles ist damit in Ordnung. Aber du sollst da nicht arbeiten, dachte ich. Mir war bewusst, wie arrogant das allen Menschen gegenüber klingen würde, die Bäckereien am Laufen hielten und uns mit Brot versorgten. Annette, was bist du so borniert, hörte ich Johann sagen. In meiner Vorstellung sah er jung aus. Er saß mit am Tisch, in seinen ausgebeulten Jeans und einem T-Shirt, hatte die Beine überschlagen, wippte mit dem Fuß, trug seine Sneaker mit den hellen Streifen. Aber du weißt doch, was ich meine. Dafür bist du komplett überqualifiziert, sagte ich. Was zahlen sie dir?
12,90 Euro die Stunde, antwortete Lynn.
Aha. Die Idee gefiel mir immer weniger. Und auch wenn ich mich selbst dafür verabscheute, braute sich in mir eine Mischung aus Frust und Enttäuschung zusammen. Dafür hatte ich nach ihrem Abitur meinen Kredit aufgestockt und 5 Jahre ihr Studium bezahlt? Dafür hatte ich mir vieles verkniffen. Neue Kleidung, Essen gehen, Besuche bei Freunden in Hamburg, Theater, Konzerte, Reisen sowieso, alles das. Nach dem Bachelor noch den Master und das in Schweden, wo die Zimmermiete ein Vermögen gekostet hatte. Dafür, dass sie nun Graubrot und Butterkuchen in unserem verschlafenen Dorf verkaufen wollte. Das sollte jetzt die Lösung sein? Mir entfuhr ein leises Seufzen, sofort bereute ich es. Ich mochte es nicht, wenn Menschen mit Seufzern kommunizierten. Trotzdem, das Großziehen eines Kindes glich einem Bergaufstieg. Mit aller Kraft hatte ich meine Tochter hochgehievt, um ihr die Chance zu geben, weiterzukommen als ich. Damit sie es leichter haben würde bei allem, was ihr wichtig wäre. Und sie ließ sich einfach wieder herunterrutschen, hockte sich neben mich und sagte, zu anstrengend und außerdem nicht so wichtig. Du wirst dich nach kurzer Zeit unterfordert fühlen, versuchte ich es. Unterschätzt das nicht. Unterfordert zu sein, das kann einen unglücklich und unzufrieden machen. Ja, aber darum geht es mir doch. Ich möchte für eine Weile nicht qualifiziert sein müssen, erwiderte sie. Unterfordert sein, genau das will ich. Sie klang fast enthusiastisch. Ich verstehe das, sagte ich und nickte. Die Sehnsucht danach, sich zur Abwechslung nicht überlastet zu fühlen, konnte ich wirklich nachvollziehen. Trotzdem gefiel mir die Sache nicht. Was war mit ihrer Neugier, ihrem Antrieb? Wo war das alles? Und dann die Leute im Ort. Ich ahnte, wie sie über uns denken und reden würden. Die ehrgeizige Umweltmanagerin, die geglaubt hatte, etwas bewegen zu können. Nun wohnt sie bei ihrer Mutter und bedient uns als Verkäuferin. Ich wusste, dass einige so denken würden. Außerdem, wie sollte es weitergehen, wenn Lynn sich in diesem Alltag einrichtete? Ein paar Stunden die Woche Brot verkaufen, nach Hause gehen, nichts tun als auf der Veranda oder im Bett herumliegen, Serien gucken.
Wie würde das ablaufen? Wir beide, Mutter und Tochter unter einem Dach. Monate, ein Jahr, mehrere Jahre. Bei der Vorstellung wurde mir ganz anders. Warum denkst du so viele Schritte im Voraus? Hörte ich Johann sagen. Sei doch fürs Erste froh, dass sie Energie hat, überhaupt etwas zu tun. Deine Gelassenheit hätte ich gern, antwortete ich ihm in Gedanken. Deine entspannte Art, die Dinge auf dich zukommen zu lassen, mit deinen Eltern im Hintergrund, dieser Sicherheit von Kindheit an. Aber du bist nicht da, Johann. Und deine Mutter wird mich durchbohren mit Kommentaren. Aushilfe beim Bäcker? Wie ungewöhnlich. Wer hat sie bloß auf diese Idee gebracht? Mein Blick fiel auf die Farbeimer. Für dein Zimmer? Fragte ich. Lynn nickte, hielt einen der Behälter hoch. Ein grün-blau-grau. Das wird hier sehr schön aussehen, sagte sie und klang so zufrieden wie seit Wochen nicht. Es war Abend. Eine merkwürdige Stille lag über dem Garten und den Feldern. Kein Vogelgezwitscher, keine Landmaschinen. Der Himmel strahlte fliederblau und wolkenlos. Lynn war nicht zu Hause. Sie besuchte eine frühere Mitschülerin, die nach dem Abitur in der Gegend geblieben war. Vom Dachfenster aus sah ich Levin, wie er mehrmals zu der kleinen Grube vor der Sauna ging, stapelweise Pappschachteln dorthin trug. In der Küche mischte ich Wasser mit Limonensirup, gab Eiswürfel in die Karaffe und ging mit dem Tablett zu ihm hinüber. Levin hielt in jeder Hand eine türkise, gemusterte Kachel. Restposten für das Bassin, sagte er. Eine wilde Mischung. Ich überlege, was sich damit anstellen lässt, wie ich anfangen soll. Er sah mich an, als würde er die Antwort von mir erwarten. Ich stellte das Tablett auf dem Rasen ab und schaute mir die Kacheln genauer an. Ihre verschiedenen Größen und Formen, quadratisch und rechteckig, manche fünfeckig. Vielleicht erst einmal ausprobieren, wie die zueinander passen könnten. Wie bei einem Puzzle, Teile hin und her schieben, schlug ich vor. Ich würde mit dem Boden anfangen, ein Muster entwickeln und es abfotografieren. Er nickte. Die Idee schien ihm zu gefallen. Machst du mit? Fragte er. Falls du Zeit hast. Ja, hab ich, antwortete ich. Und versuchte nicht zu sehr zu lächeln und meine Freude zu zeigen. Dass ich mit dem Tablett hier aufgetaucht war, kam mir durchschaubar genug vor. Wir packten weitere Kacheln aus, einige waren in dünnes Papier gewickelt. Vor ein paar Tagen habe ich Schnellbeton ausgegossen. Ist bestimmt durchgetrocknet, aber wir sollten die Fläche noch schonen, also nicht drauftreten. Er kniete sich an den Rand des Beckens und fing an, einige Kacheln über dem Boden zu verteilen. Er schob sie herum, suchte nach Möglichkeiten, sie zu kombinieren. Insgeheim fragte ich mich, ob das Ganze nicht doch Unsinn war. Am Ende würde nichts richtig passen. Ich setzte mich neben ihn, legte ein Teil an, verschob es wieder, baute mehrere Teile aneinander. Es entstand tatsächlich ein schönes Muster. So ging es eine Weile weiter. Es kam mir vor wie ein Spiel, das keinen Zweck erfüllen musste. Nur ein gemeinsamer Zeitvertreib. Und später würden wir die Kacheln wie die Teile eines riesigen Puzzles zurück in die Schachteln legen.
Isabel Redfern las die 7. von 14 Folgen des Romans Halbinsel von Christine Bielkau. Das Buch ist im Luchterhand Verlag erschienen, das Hörbuch im Hörverlag. Diese Folge finden Sie bei uns online und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsapp. In Deutschland wird für heute der bislang heißeste Tag des Jahres erwartet. Für Norddeutschland sind Temperaturen bis 39 Grad vorausgesagt. Die Bundesärztekammer fordert angesichts dessen verbindliche Hitzeschutzpläne. Aus Berlin, Birte Sönnigsen.
Kreislaufprobleme, Erschöpfung, schlaflose Nächte. Hitzewellen belasten den Körper und die Psyche. Aus Sicht der Bundesärztekammer werden die gesundheitlichen Gefahren von Hitze aber oft noch unterschätzt. Ärztepräsident Reinhardt fordert verbindliche Hitzepläne, in denen die Zuständigkeiten klar geregelt werden. Etwa wer dafür verantwortlich ist, besonders gefährdete Menschen wie Ältere oder chronisch Kranke in Hitzephasen zu unterstützen. Für Hochrisikogruppen sollten Kühlwesten angeschafft werden, fordert der Ärztepräsident.
Union und SPD beraten am späten Nachmittag erneut über das Streitthema Stromsteuer. Diese Abgabe soll bisher nur für Teile der Industrie gesenkt werden. Anders